And of course, women must earn less than men because they are weaker, they are smaller, they are less intelligent, and they must earn less. That's all.
Das ist kein Audioschnipsel aus den 1950er Jahren, auch wenn ich mir das ganz doll gewünscht habe. Nein, er ist von 2017. Da hat der polnische EU-Abgeordnete Janusz Korwin-Mikke im EU-Parlament zu einer Tirade gegen Frauen angesetzt. Frauen seien schwächer, kleiner, weniger intelligent und müssten deswegen weniger Geld verdienen als Männer. So eine öffentlich vorgetragene Diskriminierung von einem Politiker war 2017 noch relativ neu und damals umso erschreckender. Doch irgendwie passiert es immer öfter, oder? Dass es weniger Scham gibt, sich abwertend gegenüber Frauen zu äußern. Erst im Herbst 2024 stellte ein CDU-Politiker ganz unironisch das Frauenwahlrecht wieder in Frage. Er postete auf der Plattform X: Sollte es so sein, dass Frauenstimmen den politischen Heiratsschwindler Robert H. ins Kanzleramt hiefen und damit Deutschland über die Klippe, muss über das Frauenwahlrecht inoffiziell über anti-emotionalen Demokratieunterricht offiziell nachgedacht werden. Er unterstellt den Frauen also, sie fänden alle Robert Habeck süß und treffen daher keine vernünftigen, in großen Anführungsstrichen, Entscheidungen. Mich macht das alles so müde. Warum fühlt sich Feminismus so oft an wie ein Schritt vorwärts, drei zurück? Der Autor Mark Twain soll einmal gesagt haben, Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Während sich also Orte, Menschen und Details ändern, würde doch immer wieder Ähnliches passieren. Manche HistorikerInnen argumentieren auch, dass sich Geschichte in Pendelbewegungen vollzieht, also immer hin und her schwingt. Im Moment, so scheint es, schwingen wir zurück in schon mal dagewesene, düstere Zeiten. Wir erleben einen sogenannten antifeministischen Backlash. Was das genau ist, darüber sprechen wir gleich. Klar ist, diesen Backlash oder eben Widerstand haben auch schon viele FeministInnen vergangener Generationen erlebt. Aber sind wir dieser Pendelbewegung einfach ausgeliefert? Darüber wollen wir in diesem Podcast sprechen. Hi, ich bin Anna Scholz. Ich bin Journalistin, Kulturwissenschaftlerin und Sozialanthropologin und ich interessiere mich dafür, wie Gesellschaft uns formt und wie wir die Gesellschaft formen. In der ersten Staffel von Zeitschleifen soll es um Themen gehen, die uns aktuell beschäftigen, aber nicht zum ersten Mal. Was lässt sich lernen von Menschen, die zu anderen Zeiten an ähnlichen Punkten standen?
Zeitschleifen. Geschichte fast forward. Ein Podcast des Münchner Stadtmuseums.
Eine meiner größten Schwächen oder Toxic Traits, wie man im Internet sagt, ist, dass ich regelmäßig in den Strudel von Social Media Kommentarspalten gerate. Es zieht mich dann immer tiefer rein in die Abgründe des virtuellen menschlichen Miteinanders, wie ein Unfall, bei dem ich nicht weggucken kann. Was mir in letzter Zeit auffällt, ist, mit wie viel mehr Selbstverständlichkeit gewisse Männer ihre Misogynie in die Welt posaunen. Da werden mit Klarnamen, offenem Profil und Profilbild die wildesten Beleidigungen gegen Frauen und queere Menschen kommentiert und mein Gefühl sagt mir, das wird immer mehr. Aber mit Gefühlen lässt sich wenig belegen. Ich will ja auch nicht gleich hysterisch werden, das wird Frauen ja gerne vorgeworfen. Deswegen vielleicht so. Laut dem Gender Gap Report des Weltwirtschaftsforums stagniert die globale Entwicklung zur Gleichstellung. Dieser Report analysiert jedes Jahr die Lücke, die in der Gleichstellung der Geschlechter klafft. Dafür werden verschiedene soziale Indikatoren berechnet. Zum Beispiel, wie viele Frauen gehen Lohnarbeit nach, wie viele Frauen studieren an Universitäten oder wie unterscheidet sich die Lebenserwartung der Geschlechter. Bis Männer und Frauen weltweit die gleichen Chancen haben werden, dauert es diesen Berechnungen nach noch 131 Jahre. Bis zur wirtschaftlichen Gleichstellung wird es sogar noch länger dauern. Und ja, Deutschland hat diesen sogenannten Gender Gap schon zu 80% geschlossen, aber auch bei uns gibt es Entwicklungen, die mir gerade Sorge bereiten. Und bei einer geht es um Gewalt. Straftaten gegen Frauen und Mädchen sind im Jahr 2023 nämlich in allen Bereichen angestiegen. Das geht aus dem Lagebild geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichtete Straftaten des BKA hervor. Im Schnitt wird in Deutschland jeden Tag ein Femizid verübt, also eine Frau oder ein Mädchen getötet, weil sie eben eine Frau oder ein Mädchen ist. Alle 3 Minuten erlebt eine weibliche Person in Deutschland häusliche Gewalt. Jeden Tag werden hierzulande mehr als 140 Frauen und Mädchen Opfer einer Sexualstraftat. Wenn ich diese Zahlen lese und höre, wird mir schlecht. Vor allem, weil es ja einen Rückschritt bedeutet. Es gab schon mal weniger Gewalt. Deswegen frage ich mich, woher kommt das? Was macht man in Zeiten, in denen die eigenen Rechte in Gefahr sind? Und wie schafft man es, in solchen Zeiten nicht den Mut zu verlieren? Lasst uns für die Antworten auf diese Fragen doch mal in eine Zeit reisen, in denen es mit den Frauenrechten noch richtig mau aussah. Stell dir vor, du lebst als junge Frau im Jahr 1900 in einem Münchner Arbeiterviertel. Du bist gerade 19 geworden und wohnst noch mit deinen Eltern und drei Geschwistern in einer beengten Mietwohnung. Ein Auszug kommt erst in Frage, wenn du einen Mann gefunden hast, der dich heiratet. Anders kannst du es dir auch gar nicht leisten. Du gehst zwar jeden Tag für 12 Stunden arbeiten, du bist Näherin in der Textilfabrik, aber deinen Lohn musst du zu Hause an deine Familie abgeben. Du arbeitest schon seit 5 Jahren in der Fabrik. Nach 6 Jahren Schule war deine Ausbildung mit 12 Jahren abgeschlossen. Aufs Gymnasium dürfen nur Jungs gehen und für die Schule für höhere Töchter muss man aus den richtigen Kreisen kommen. Aber da lernt man sowieso nur Dinge, die man als Ehefrau braucht. Du hättest gerne studiert, Sprachen gelernt, die Welt entdeckt. Nach der Arbeit musst du deiner Mutter im Haushalt und bei der Versorgung deiner kleinen Geschwister helfen. Wenn die im Bett sind, nähst du ein Kleid für deine Nachbarin für ein wenig Taschengeld. Das Kleid soll ein schickes Korsett haben, so wie es in Mode ist. Die Nachbarin hat dir erzählt, dass einige Frauen aus höheren Kreisen jetzt bewusst weite Kleidung tragen und auf das Korsett verzichten. Ihr habt beide über diese Dummheit gelacht. Wie wollen diese Frauen denn einen Mann finden? Um 1900 ist die Lage der Frau in Deutschland noch ziemlich düster. Frauen durften nicht wählen, nicht aufs Gymnasium gehen, Rollenbilder waren auf Ehe und Haushalt beschränkt und sie waren vollständig von Männern abhängig. Aber gleichzeitig rollte seit Mitte des 19. Jahrhunderts die erste Welle des Feminismus, die deutsche Frauenbewegung, heran. Luise Otto Peters gilt als Begründerin dieser Bewegung. Sie hat sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vor allem für bessere Bildungschancen und gesellschaftliche Teilhabe eingesetzt und sie gründete die erste nationale Frauenorganisation in Deutschland. Sie legte den Grundstein für vieles, was wir im 21. Jahrhundert als selbstverständlich ansehen.
Es ist für mich eher so eine Bewegung, dass sich Frauen ihrer Situation und ihrer Rolle bewusst werden und entweder sich dagegen auflehnen oder aber eben weiterhin damit sozusagen konform gehen.
Das ist Dr. Isabella Belting. Sie hat Geschichte und Literatur studiert und leitet heute die Sammlung Mode und Textilien des Münchner Stadtmuseums. Und die Mode der Zeit wollen wir uns hier mal genauer ansehen. Sie kann nämlich durchaus als Symbol für gesellschaftlichen Wandel gesehen werden und sie zeigt uns die Lebensrealität von Frauen. Müssen sie enge Korsette tragen, ihre Körper in vorgegebene Muster pressen? Dürfen sie frei atmen, sich frei bewegen? Die Wahl der Kleidung steht gerade in den vergangenen Jahrhunderten für mehr als individuellen Style. Und dabei wird Isabella mir in dieser Folge helfen. Also, zurück zur Jahrhundertwende 19. bis 20. Jahrhundert. Die Frauenbewegung steckt in den Kinderschuhen und das sieht man auch an den Modetrends. Es gab nämlich zwei gegensätzliche.
Es gab die ganz konservative Modelinie, die hauptsächlich aus Paris kam. Das hieß, dass die Damen ein sehr, sehr enges Korsett tragen mussten. Das war die sogenannte Saint-Ventre-Linie. Also Saint-Ventre heißt ohne Bauch. Der wurde weggedrückt durch das Korsett.
Diesen Trend gingen aber nicht alle Frauen mit.
Dazu gab es parallel dann ab 1900, 1903 oder 5 die Reformkleidbewegung, die sozusagen auf das Korsett verzichten wollte. Das waren dann lose fallende Stoffe und Gewänder, die Taille sozusagen freilassen sollten. Die Frau sollte frei durchatmen können.
Diese Reformkleider waren aber nicht nur irgendwelche losen Gewänder, also schon gar nicht in den gehobenen Kreisen der Gesellschaft.
Die Jugendstilmode ist auf jeden Fall ähnlich wie diese ganzen Elemente auch im Kunsthandwerk, dass es eben diese Naturbewegung gab. Es gab diese Wellenlinien und diese Schnörkel und diese Naturverbundenheit mit Blumen und Blüten und allem Möglichen in der Richtung.
Wie genau das aussah, könnt ihr euch noch bis zum 23. März 2025 in der Kunsthalle München in der Ausstellung Jugendstil Made in Munich ansehen. Isabella hat Reformkleider aus der Sammlung des Münchner Stadtmuseums dort ausgestellt und im Vergleich gibt es dort natürlich auch Korsettkleider aus der Zeit. Wir verlinken euch aber auch Bilder in den Shownotes.
Das Korsett besteht ja schon seit vielen Jahrhunderten in der Damenmode, muss man sagen. Das die letzte große Phase war dann zum Beispiel im Rokoko gewesen. Danach fiel das Korsett in der Empire-Mode, dann kam es wieder im Biedermeier, dann fiel auch zwischendrin wieder das Korsett. Dann kam es wieder in der Saint-Ventre-Linie um 1900 und fiel durch die Reformmode. Das heißt, man beobachtet in der Mode sehr schön, wie das Korsett immer wieder modern ist und dann immer wieder aufgebrochen wird durch freiheitliche Gesinnungen, aber eben doch immer auch wiederkehrt.
Ihr erinnert euch an das Bild mit dem Pendel. Das kann man in der Mode richtig gut beobachten, weil hier die Pendelschläge besonders eng getaktet sind. Genauso wie die Hüfthosen, die in den letzten Jahren viel zu schnell wiedergekommen sind, ist auch das Korsett über viele Jahrhunderte immer wieder im Trend.
Genau, der Umbruch ist wirklich sehr, sehr kurz zurzeit und es ist eben interessant zu sehen, dass in den Zeiten, wo das Korsett getragen wird, eine oft konservative Haltung in der Gesellschaft ist, siehe auch die 50er Jahre. Man wollte nach dem Krieg endlich wieder Ordnung haben und natürlich auch Disziplin. Die Wirtschaft wurde wieder aufgebaut und die Frauen wurden wieder zum hübschen Aushängeschild der Männer.
Das Korsett steht also für konservative Strömungen, für Disziplin und die traditionelle Rolle der Frau, deren Platz im Haushalt ist und deren größte Errungenschaft es ist, weil es auch so ziemlich die einzige Möglichkeit für ein sicheres Leben ist, einen Mann zu finden, der sie heiratet. Ich weiß nicht, wer von euch den Tradwives-Trend verfolgt, über dessen Hintergründe sprechen wir auch später noch, aber da geht es ja um eine Romantisierung der traditionellen Hausfrauenrolle. Und da höre ich irgendwie oft von Frauen, wie wichtig es sei, sich für seinen Mann schön anzuziehen und zu stylen, auch wenn man nur das Klo putzt. Und vor über 100 Jahren war das einfach essentiell.
Und gerade um 1900 war ja die Frau der besseren Gesellschaft darauf aus, eine gute Partie zu machen, also einen wohlhabenden Mann zu heiraten. Und das hatte man eben doch eher im Blick mit einem schönen Korsett und einem tollen engen Kleid, als mit diesen oft sackartigen Reformkleidern, sage ich jetzt mal.
Diese sackartigen Reformkleider waren durchaus ein Akt der Rebellion. Zum einen ging es den Frauen, die diese Kleider trugen, um Gesundheit und so banale Dinge wie atmen können und sich nicht die Organe abzuschnüren. Aber sie waren natürlich auch ein Signal, dass sie sich nicht nur als hübsches Beiwerk definierten. Und wer damals Reformkleider trug, musste ein ganz schön dickes Fell haben. Vielleicht kann man das vergleichen mit Frauen, die sich heute nicht mehr die Beine oder Achselhaare rasieren.
Sie wurden natürlich aufs Korn genommen. Diese ganze Reformmode wurde aufs Korn genommen. Es gibt also Karikaturen, wo eben eine eng geschnürte sich halb totlacht über eine im Reformkleid und dass sie auf die Weise doch nie Familie und Kinder haben wird. Also das war schon auch mit einer gewissen Bissigkeit verbunden, aber das ist in der Mode ganz oft der Fall, dass es karikativ behandelt wird.
Das heißt, es war dann aber schon ein mutiges Statement, wenn man diese Kleider getragen hat.
Ja, also es war zumindest ein Statement, dass man gegen diese konservativen Strömungen sozusagen darauf gepfiffen hat und dass es einem wichtig war, dass man sich frei bewegen kann und gesund ist, also ein gesundes Leben führt. Aber es war wirklich eine relativ übersichtliche Gruppe von Frauen, die das gemacht hat. Das muss man dazu sagen.
Die Frauen, die dieses Statement gewagt haben, waren häufig Künstlerinnen oder Künstlergattinnen, Frauen aus der gehobenen Gesellschaft.
Das waren also, wenn die Damen der besseren Gesellschaft, sprich also auch ein gewisser intellektueller Hintergrund musste da dahinter sein, damit man sich bewusst wurde über Gesundheit und überhaupt über das ganze Problem der Korsetts, wirklich Bescheid wusste durch Ärzte, durch Reformer oder durch diese Freikörperkultur, die ja in der Zeit aufkam.
Das Reformkleid hat sich schließlich nicht durchgesetzt, aber es hat kurz für Unruhe in der Gesellschaft gesorgt.
Also immer, wenn das Korsett fiel, hatte die Gesellschaft, die konservative Gesellschaft, das Gefühl, jetzt hält das Laster Einzug, weil eben das Korsett weg ist, was einen Menschen diszipliniert und Halt gibt.
Und auch wenn es die Reformkleider nicht geschafft haben, der Freiheitskampf der Frauen nahm ab 1900 richtig Fahrt auf.
Es gab feministische Strömungen, die Suffragettenbewegung, dass Frauen das Wahlrecht bekommen, setzt ja Anfang des 20. Jahrhunderts ein.
Denn die Frauen damals hatten natürlich auch noch viel größere Probleme als das Korsett. Sie durften nicht wählen, waren sozial und wirtschaftlich abhängig von Männern, der Zugang zu höherer Bildung war ihnen größtenteils verwehrt. Und natürlich gab es auch damals das Problem der Gewalt gegen Frauen, nur hat man nicht so offen darüber gesprochen wie heute. Frauen, die sich gegen diese Missstände auflehnten, bekamen starken Gegenwind zu spüren. Das ist wenig überraschend, denn diese Frauen waren ja mit die ersten, die gegen einen über Jahrhunderte etablierten Status quo kämpften. Aber dass zu der Zeit, genauer 1902, schon das Wort Antifeminismus geprägt wurde, hat mich dann aber schon überrascht. Die Schriftstellerin Hedwig Dohm veröffentlichte in dem Jahr ein Buch mit dem Titel »Die Antifeministen«, in dem sie die Gegner der Frauenbewegung in vier Kategorien einsortierte. Und während ich das gelesen habe, habe ich immer wieder gedacht, ja, also so weit weg von heute ist sie gar nicht. Und das waren ihre Kategorien. Erstens die Altgläubigen, die an den lieben Gott und Naturgesetze glauben. Zweitens die Herrenrechtler, die mehr auf ihre Rechte als Mann pochten als auf irgendwelche himmlischen Gebote. Drittens die praktischen Egoisten, die in der Emanzipation Nachteile für sich selbst befürchten. Und viertens die Ritter der Mater Dolorosa, also die Ritter der schmerzensreichen Mutter. Damit meint sie vor allem Mediziner, die Frauen aufgrund ihres schwächeren Körpers und der monatlichen Blutung Gleichberechtigung absprechen. All diese Typen charakterisiert sie mit viel Ironie und sehr smart. Man kann das Buch inzwischen online gratis lesen. Wir verlinken es euch in den Shownotes. Wenn wir also so in die Vergangenheit blicken, wird klar, dass a. Frauenbewegungen schon immer viel Widerstand erlebt haben und b. selbst kleine Akte des Widerstands wie das Tragen von Reformkleidern zu einem Symbol für Freiheit und Gleichberechtigung werden können. Die Frauen der ersten Frauenbewegung hatten den Mut, konservative Strömungen herauszufordern, indem sie ihre Stimme und ihr Handeln gegen den Status quo setzten. Und bevor wir klären, wie man jetzt gerade den Mut nicht verliert, lasst uns doch mal schauen, woher der aktuelle Backlash überhaupt kommt. Um das zu klären, springen wir mal zurück ins Jetzt.
Mein Name ist Annette Henninger. Ich bin Professorin für Politik- und Geschlechterforschung an der Philipps-Universität Marburg, jetzt seit 2009.
Annette Henninger hat von 2017 bis 2020 ein interdisziplinäres Forschungsprojekt zu Antifeminismus geleitet, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wurde. Antifeminismus wird also auch auf staatlicher Ebene bereits als so großes Problem wahrgenommen, dass die Erforschung mit öffentlichen Geldern finanziert wird. Und Annette Henninger nimmt mich direkt mit an den Anfang des aktuellen Backlashes. Den Ursprung nimmt die Welle Mitte der 90er Jahre im Vatikan, als Reaktion auf die vierte Weltfrauenkonferenz der UN in Peking, wo das sogenannte Gender Mainstreaming beschlossen wurde. Dahinter steckt ein umfassendes Konzept zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter und der Stärkung von Frauen und Mädchen weltweit. Dass der erzkonservative Vatikan damit Probleme hat, überrascht mich nicht. Und diese Art des Widerstandes kommt zu der Zeit auch noch nicht so wirklich in der breiten Masse an.
Und es änderte sich dann in Westeuropa mit dem Aufstieg rechtspopulistischer Bewegungen und Parteien.
Der Populismus fällt ja auch hier in Deutschland und Österreich auf fruchtbaren Boden. Während ich Anfang Januar diese Podcast-Folge vorbereite, ist die AfD in den Umfragen für die deutsche Bundestagswahl 2025 auf Platz 2 und in Österreich wurde gerade Herbert Kickl, der Chef der Rechtsaußenpartei FPÖ, mit der Regierungsbildung beauftragt. Dass Parteien wie die AfD und FPÖ an Zuspruch gewinnen, liegt auch daran, dass immer mehr Menschen Ängste haben. Vor dem Abstieg, davor, dass ihnen etwas weggenommen wird.
Wir haben ja spätestens seit den Hartz-Reformen 2005 so eine große Debatte über Prekarisierung, dass Leute eben nicht nur wirklich handfest materiell sich einschränken müssen, sondern eben, dass auch die Ängste vor einem sozialen Abstieg sehr zugenommen haben. Und im Zuge dessen eben Menschen anscheinend anfälliger werden für alle möglichen Krisen- und Bedrohungsnarrative. Das ist ja auch in der Forschung ein Erklärungsversuch für den aktuellen Aufstieg für Antifeminismus.
So ein bisschen der Klassiker. Ich habe Angst, dass mir was weggenommen wird und suche die Schuld dafür bei Minderheiten oder Bevölkerungsgruppen, die sowieso schon diskriminiert werden. Antifeministische Überzeugungen werden dann im Laufe der folgenden Jahre durch populärwissenschaftliche Bücher und konservative Medien, die schon früh vor einer Gender-Ideologie waren, immer weiter verbreitet.
Also es geht um eine weltanschauliche Gegenbewegung gegen Feminismus. Also Antifeminismus richtet sich ja nicht in erster Linie gegen Frauen. Also das kann schon dazu führen, dass einzelne Frauen da auch persönlich angegriffen werden. So ein Antifeminismus richtet sich gegen Feminismus,
der vielen rechtskonservativen Kräften ein Dorn im Auge ist.
Da geht es wirklich auch dezidiert darum, feministische Errungenschaften quasi rückzufahren.
Ein aktuelles Beispiel sind Abtreibungsrechte in den USA. Dort ist Abtreibung nun in vielen Bundesstaaten wieder illegal. Es wird den Frauen dort also die Entscheidung über ihren eigenen Körper abgesprochen, mit teils lebensgefährlichen Folgen. Und diese Entwicklung kommt halt auch daher, dass Feminismus eine Bedrohung für Menschen ist, die im traditionell patriarchalen System Erfolg hatten.
Feminismus ist ja durchaus eine Denkbewegung und auch politische Strömung, die für einen Abbau von Herrschaftsverhältnissen eintritt, die für eine Liberalisierung und auch eine Entnormierung von Geschlechterverhältnissen eintritt.
Das heißt also, Feminismus stellt traditionelle Rollen in Frage und bricht sie auf. Zum Beispiel die Rolle der Frau, die ökonomisch und sozial abhängig von ihrem Mann ist, wie das vor 100 Jahren noch der Fall war. Dadurch werden Frauen unabhängiger und eben auch mächtiger. Sie kriegen auch ein Stück vom Kuchen ab. Aber Kuchen ist nun mal endlich, darum müssen andere abgeben und das schmeckt natürlich nicht allen. Viele Menschen haben Angst vor dem sozialen Abstieg und suchen Schuldige oder sie fühlen sich in ihrem geordneten Weltbild bedroht. Antifeminismus wächst also auf einem populistischen Nährboden. Aber sind diese Einstellungen wirklich nur in rechtskonservativen Teilen der Bevölkerung zu finden? Tatsächlich gibt es noch keine belastbaren Daten, die zeigen könnten, wer genau antifeministische Einstellungen teilt. Die Fallstudien von Annette Henninger und ihrem Team zeigen, dass sie in allen sozialen Schichten vorkommen. Zwei Indikatoren gibt es aber.
Die meisten gesellschaftlichen Gruppen sind progressiver geworden. Und es gibt aber zwei Milieus, die da so ein bisschen nach rechts abgebogen sind. Und das sind Teile der gebildeten Oberschicht und Teile so traditioneller, sogenannter abgehängter Arbeitermilieus.
Dass es nicht so klar zu sagen ist, wer jetzt genau diese antifeministischen Einstellungen teilt, fällt auch online auf. Wer ähnlich chronisch online ist wie ich, dem sind zwei große Trends nicht entgangen.
The woman, the wife, she is the homemaker.
Zum einen die Tradwives, die schauen wir uns gleich an. Und zum anderen gibt es immer mehr problematische Männlichkeitsinfluencer, wovon Andrew Tate wohl der bekannteste ist.
This is an act of rebellion. Like all of my life is an act of rebellion.
Die nicht nur traditionelle Rollenbilder predigen, sondern Frauen auch aktiv abwerten.
For now I'm doing what I love most.
But most people are slaves.
Being a mother, wife, mother, wife, mother, wife.
Und damit die so erfolgreich werden konnten, mussten verschiedene Phänomene ineinander greifen, sagt Annette Henninger. Das eine spielt sich auf dem Land ab.
Die höher qualifizierten Frauen wandern ab, die jungen Männer bleiben zurück und finden dann dort vor Ort keine PartnerInnen mehr. Da gibt's ja schon länger so eine Debatte. Ich würde das aber gar nicht auf Ostdeutschland beschränken, sondern auch überhaupt ländliche Gegenden. Aber auf der anderen Seite, wenn ich mich hier so in Marburg umgucke, alte Universitätsstadt, oben auf dem Hügel haben die ganzen Burschenschaften ihre Häuser. Die haben gerade auch wieder ziemlichen Aufwind. Vor allen Dingen die rechten, teilweise ja auch extrem rechten Burschenschaften, die haben natürlich einen unglaublichen Aufwind gekriegt mit dem Einzug der AfD in die Parlamente. Die AfD brauchte nämlich dann auf einmal ganz viel Personal und rekrutierte das unter anderem in den Burschenschaften.
Es sind also die Herrenrechtler und die praktischen Egoisten, würde Hedwig Duhm wahrscheinlich sagen. Und die können in allen gesellschaftlichen Schichten vorkommen. Das weibliche Pendant zu diesen Männlichkeitsinfluencern ist vielleicht ein anderer Trend, der auch in allen Schichten vorkommt. Die sogenannten Tradwives, also die traditionellen Ehefrauen.
Dieses Phänomen ist ein ziemliches Chamäleon. Der Tenor ist ja immer sehr stark. Einige dieser Protagonistinnen sagen von sich auch selber, ich bin Feministin und Feministin sein bedeutet für mich, dass ich mein Leben so gestalten kann, wie ich das möchte. Und ich möchte eben gerne Hausfrau und Mutter sein. Bitte, Geschlechterkonservatismus ist ja nicht verboten in Deutschland und jede kann ja so leben, wie sie möchte.
Es gibt da aber auch eine dunklere Seite.
Aus den USA kennt man das schon ein bisschen länger. Da gibt es da sehr starke Überschneidungen und Vernetzungen einerseits mit christlich-fundamentalistischen AkteurInnen und mit der Alt-Right, also mit der extremen Rechten. Also bis hin dazu, dass dann in diesen Tradwife-Blogs Links gesetzt werden zu Extremrechten oder christlich-fundamentalistischen Plattformen oder dass eben Leute aus diesen Spektren dann da auch als Gäste auftreten in den Blogs.
Und das ist dann schon aktiver Antifeminismus. Und die aktuelle Welle des Antifeminismus, die hier jetzt seit über 20 Jahren rollt, die ist richtig gefährlich.
Ja, also es ist auf jeden Fall eine Gefahr für die Demokratie, weil diese Diskurse, also Hate Speech in den sozialen Medien, hat ja reale Effekte.
Der Hass, den weiblich gelesene Menschen online, aber zum Teil auch schon in Person erleben, kann verständlicherweise extrem abschreckend wirken.
Also was ParlamentarierInnen, also vor allen Dingen Frauen, dann auch nochmal an sexualisierter, abwertender Hate Speech sich da anhören müssen, da überlegt man sich dann schon zweimal, kandidiere ich jetzt tatsächlich nochmal, tue ich mir das für weitere 4 Jahre nochmal an.
Dabei sind Bundestagsabgeordnete da natürlich noch viel besser geschützt als AktivistInnen oder PolitikerInnen auf dem kommunalen Level. Und wenn sich Menschen nicht mehr trauen, sich zu engagieren, dann hat das selbstverständlich weitreichende gesellschaftliche Konsequenzen.
Sehr viele Themen werden dann auch der politischen Aushandlung entzogen. Und ja, es wird wirklich auch ein Klima der Angst geschaffen, das eben bestimmte Menschen nicht gerade ermutigt, sich politisch zu betätigen. Und insofern haben diese antifeministischen Diskurse jetzt schon sehr reale Auswirkungen auf die Demokratie.
Kriegen wir jetzt noch die Kurve zu was Positiverem oder vielleicht zu was Konstruktivem? Was ist denn Ihrer Ansicht nach jetzt ein Weg, dagegen anzugehen?
Ja, ich meine, reden. Also mit Maximilian Krah braucht man dann nicht mehr zu diskutieren, aber ganz viele Menschen, die da noch so unentschieden daneben stehen und sich das angucken, also mit denen kann man ja durchaus ins Gespräch kommen.
Ganz kurz, Maximilian Krah ist ein AfD-Politiker und EU-Abgeordneter, der sich auf TikTok mit sehr polarisierenden Aussagen an ein junges Publikum wendet.
Also auch mal aus seiner Bubble raus vielleicht ein bisschen.
Ja, unbedingt.
Auch ein Zusammenschluss ist wichtig. Spüren, dass man nicht alleine ist. Und wer dazu noch mehr Input braucht, hört noch mal in die erste Folge rein. Da geht es genau darum. Ich fasse noch mal zusammen. Wir erleben hierzulande gerade zweifelsfrei einen antifeministischen Backlash. Das zeigt die steigende Gewalt gegen Frauen und Mädchen in Deutschland und vor allem auch das Erstarken antifeministischer Bewegungen. Befeuert durch populistische und konservative Narrative zielen die darauf ab, feministische Errungenschaften zurückzufahren und die Geschlechterrollen zu konservieren. Eine Ursache dafür liegt womöglich in sozialen und wirtschaftlichen Unsicherheiten, die Menschen anfällig für einfache Schuldnarrative machen. Populistische Rhetorik trifft auf fruchtbaren Boden und Social Media ist ein unkontrollierbarer Lautsprecher für antifeministische InfluencerInnen. Ich habe mich zu Beginn der Folge aber ja auch gefragt, ob wir zum ersten Mal einen so intensiven Widerstand gegen Feminismus erleben. Und das tun wir natürlich nicht. Die Frauenbewegung hatte von Beginn an Gegner und auch Gegnerinnen. Das zeigt uns ein Blick in die Vergangenheit. Und es sollte uns Mut machen. Denn genauso wie das Korsett als Symbol für traditionelle, konservative Frauenbilder über Jahrhunderte immer wieder gekommen und gefallen ist, bis es seit den 50er Jahren vorerst eingemottet ist, gibt es auch im feministischen Aktivismus diese Pendelbewegungen der Geschichte. Und wer weiß, vielleicht bedeutet der aktuelle Backlash gerade auch nur, dass der nächste große Durchbruch kurz bevorsteht. So ähnlich, wie es die Reformkleider zwar nicht geschafft haben, dafür gab es dann aber das Wahlrecht für Frauen kurz darauf. Die Geschichte lehrt uns, dass Veränderungen Zeit brauchen, Mut und Zusammenhalt erfordern. Feministische Bewegungen sollten daher gestärkt und breite gesellschaftliche Bündnisse geschlossen werden, um den aktuellen Backlash entgegenzuwirken und eine gleichberechtigtere Zukunft zu gestalten. Geschichte mag sich nicht wiederholen, aber sie reimt sich. Aus ihren Rhythmen können wir lernen, wie wir unsere Gegenwart bewältigen und eine nachhaltige Zukunft gestalten. Wahrscheinlich werden wir auch in Zukunft Zeitschleifen drehen und uns an Punkten wiederfinden, die wir aus der Geschichte kennen. Und vielleicht ist es auch ganz gut. Aus Wiederholung lernt man schließlich, wenn man denn möchte. Für heute war es das. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Mensch und Maschine. Und da wird es auch ein wenig optimistischer, versprochen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr den Podcast abonniert und weiterempfehlt. Reformkleider und Korsette findet ihr digital in den Shownotes und analog noch bis zum 23. März 2025 in der Kunsthalle München in der Ausstellung Jugendstil Made in Munich. Die Ausstellung ist ein gemeinsames Projekt des Münchner Stadtmuseums und der Kunsthalle München. Zeitschleifen ist ein Podcast des Münchner Stadtmuseums. Audioproduktion Mux Audio. Redaktion Carolina Torres und das Team Kommunikation des Münchner Stadtmuseums. Autorin dieser Folge bin ich, Anna Scholz. Damit wir ein bisschen beschwingt aus der Folge rausgehen, erklärt uns Isabella noch, wie die modischen Zeitschleifen für Frauen nach der Reformkleidung so aussahen. Tatsächlich haben wir das Korsett nämlich noch gar nicht so lange hinter uns gelassen.
Es waren ja die wilden 20er Jahre, muss man tatsächlich sagen, und auch die sexuelle Befreiung der Frau. Es war da sehr viel Selbstbestimmung und Experimente. Und auch diese Zeit hat sich ja zurückgedreht. Die 30er Jahre wurden wieder strenger. Und dann dürfen wir nicht vergessen, nach dem Zweiten Weltkrieg kam wieder eine Korsettzeit, nämlich die Linie von Christian Dior, die die Frau absolut in eine sehr, sehr enge Taille steckt. Und auch das Korsett war wieder absolut üblich, also kein Kleid ohne Korsett in der Zeit. Das wird wieder aufgebrochen in den 60er Jahren, wo diese Hängerkleidchen kommen. Also wir sehen, das ist wirklich ein Auf und Ab in der Mode. Ich würde sagen, dass wir eigentlich seit den 70er Jahren, die doch durch sehr viel Farbe, Freiheit und Stilmix bis heute geschafft haben, dass wir so frei uns anziehen dürfen, wie wir wollen, das Korsett so nicht mehr wirklich obligatorisch war.